Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt. Moin und herzlich willkommen zu Geschichten mit Zukunft, der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Ich bin Rachel Behringer und ich freue mich auf die heutige Folge und unsere heutige Gästin, die Geschäftsführerin vom Hanse Innovation Campus, Annalena Pape. Liebe Annalena, wie schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wie schön. Du bist nicht in Lübeck geboren, sondern zugezogen. Möchtest du ein bisschen erzählen, wie du hierher gekommen bist?
Ja, gerne. Also ich bin in Braunschweig geboren und bin dann nach dem Abitur nach Frankfurt-Oder gegangen, was für mich erstmal so ein kleiner Schock war, habe mich dann da doch aber sehr wohl gefühlt. Habe ein Semester in Spanien studiert und danach in Berlin mein Jurastudium beendet. Und dann war ich an so einem Punkt, wo ich so dachte, was will ich eigentlich im Leben und wo möchte ich eigentlich wohnen? Und gemeinsam mit meinem damaligen Partner, jetzt Ehemann, haben wir so ein bisschen überlegt. Und da ist es dann auch aus beruflichen Gründen Lübeck geworden. Und wir wollten halt gern an die Küste. Mhm. Ja, und so bin ich hier gelandet.
So bist du hier gelandet. Und genau, wo wir bei beruflichen Gründen sind. Wie kam es, dass du den Campus managst?
Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich fange mal erstmal mit der kurzen Vision an. Also ich habe 2018 am Campus angefangen zu arbeiten und habe mich dort um das Thema Beteiligung an Ausgründungen gekümmert. Da geht es darum oder um die Frage, wie und ob sich Hochschulen an ihren eigenen Startups, also aus Startups, die aus der Forschung kommen, gesellschaftsrechtlich beteiligen können. Und das ist ein Projekt, was im Netzwerk Startup SH verankert ist. Und da habe ich angefangen zu arbeiten. Und dann hat 2020 mein damaliger Chef gesagt, er möchte die Geschäftsführung nicht mehr machen. Und so waren wir auf der Suche nach einer neuen Geschäftsführung. Und da war für mich irgendwie der Schritt klar. Und ich habe mich dann angeboten. Und die Hochschulen waren damit sehr einverstanden. Und seit April 2020 bin ich Geschäftsführerin.
Mhm. Und das war mitten im ersten Lockdown, als du die Stelle übernommen hast?
Genau, also das war natürlich, dem ging natürlich eine etwas längere Planung voraus, so auch eine Übergabe und sowas. Und der richtige Start war dann aber zum 1.4.2020, also mitten im ersten Lockdown. Das war natürlich nicht so ganz leicht mit drei Kindern zu Hause, die irgendwie Schule hatten beziehungsweise keine und eben Kita und denen eher langweilig war. Mhm. Und mein Mann, der auch beruflich sehr gefordert war. Aber irgendwie haben wir es hinbekommen und sind als Team irgendwie auch zusammengewachsen durch diese schwere Zeit, mhm. aber trotzdem ja auch irgendwie intensive und spannende Zeit.
Ja, und ich frage mich gerade, wie macht man das dann in so einer Zeit? Also dein Job, der so sehr, oder der Campus, der auch so aus Netzwerken besteht, wie genau, was waren da die großen Herausforderungen oder wie seid ihr damit umgegangen?
Also erstmal war es, dieses Netzwerken ist erstmal völlig flach gefallen von einem Tag auf den anderen, weil eigentlich ja 2020 keiner wusste, wie macht man das online. Heutzutage kann man das auch online ja irgendwie mehr oder weniger gut hinbekommen. Aber für mich stand erstmal das Team im Fokus. Also ich habe ja dann auch eine neue Mitarbeiterin bekommen, die ich eben auch dann online und remote und irgendwie, weiß ich nicht, eingearbeitet habe, die ich kaum gesehen habe, live und in Farbe, sondern immer nur am Bildschirm. Und für mich stand erstmal im Vordergrund eben das Team zu gucken, ne, wie ist das mit einer neuen Chefin, wie gehen wir eigentlich miteinander um, was sind eigentlich unsere Werte und Ziele, was erwartet ihr von mir als Geschäftsführerin und wie funktioniert unsere Arbeit auch online gut? Und ich muss sagen, also mit dem Team, was ich da habe, hat das ziemlich gut funktioniert, weil wir uns einfach alle ziemlich gut verstehen und es auch mal okay war, wenn jemand gesagt hat, ich kann jetzt gerade nicht arbeiten, weil ich muss mich um was anderes kümmern. So, und die Kinder sind gerade dran oder irgendwas anderes. Also ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, trotz der ganzen Hürden.
Mhm. Respekt. So. Einfach so erstmal, genau, würdest du ein bisschen was über den Hanse Innovation Campus erzählen? Was sind eure Aufgaben? Was sind Ziele, Visionen?
Ja, sehr gerne. Also der Hanse Innovation Campus Lübeck sitzt am Rande der Stadt in Lübeck, ist ein bisschen außerhalb, aber trotzdem finde ich ein großer Teil dieser Stadt. Dort gibt es zwei Hochschulen, das ist einmal die Universität zu Lübeck und die Technische Hochschule Lübeck. Dann gibt es das Universitätskrankenhaus Schleswig-Holstein, dann gibt es das zwei Fraunhofer Einrichtungen, dann gibt es das Technikzentrum Lübeck und zahlreiche Unternehmen, die dort mitsitzen, zahlreiche weitere Einrichtungen, die da am Campus aktiv sind. Und unsere Rolle ist sehr vielfältig. Also wir sind einmal, ich finde immer das Wort Geschäftsstelle hört sich so ein bisschen nach Amtszimmer an. Also das trifft es nicht immer, aber sind wir eben auch. Also einfach auch ein Anlaufpunkt für die Wirtschaft, für andere Wissenschaftler, die auf der Suche nach Kooperationen sind. Da vermitteln wir sehr, sehr gerne weiter, gemeinsam mit den Stellen für Transfer an den Hochschulen. Wir machen Veranstaltungen zum Thema Transfer. Wie kriegen wir Wirtschaft und Wissenschaft zusammen? Wie kann vielleicht auch Wissenschaft gut erklären, was sie eigentlich tun, um die Wirtschaft da einzubinden und gemeinsam eben Projekte auf die Beine zu stellen. Und dann sind wir auch beim Thema Gründung sehr aktiv. Wir begleiten den Gründercube mit. Wir sind da eben mit in der Gründungsberatung aktiv und sind vor allem einfach auch immer offen für neue Projekte, wenn es um mehrere Campuspartner geht. Also wenn es nicht nur um einen geht, sondern wenn es um Kooperationen und Sonstiges geht. Das so ganz kurz. Mhm. Und ich glaube, das wird sich aber im Laufe der Zeit auch immer mal wieder verändern. Und wir sind da ganz offen für Neues und weitere Ideen, auch von Außenstehenden.
Und wie arbeitet ihr, also wie netzwerkt ihr?
Also wir machen erstmal selber Veranstaltungen natürlich, wo wir die Wirtschaft einladen. Oft eben auch gemeinsam mit anderen Playern hier aus Lübeck. Also ob das jetzt die Wirtschaftsförderung ist oder die IHK oder das Technikzentrum Lübeck oder sonstige weitere Akteure. Und dann sind wir natürlich auch auf vielen Veranstaltungen selber aktiv und gucken, wo wir neue Leute kennenlernen können, wo wir den Campus vorstellen können. Also ob das dann Messen sind oder andere Netzwerkveranstaltungen.
Und würdest du nochmal so die Bedeutung des Campus für den Standort einordnen? Also welche Bedeutung, wie wichtig ist der hier in Lübeck?
Also mein Eindruck ist manchmal leider, dass der noch gar nicht so gesehen wird in der Stadt oder so wahrgenommen wird mit all seinen Fähigkeiten. Also und ich bin ja jetzt seit ein bisschen mehr als 3 Jahren am Campus und ich bin immer wieder wirklich beeindruckt davon, was die Wissenschaftler dort machen. Also ich bin ja nicht vom Fach, ich bin ja Juristin und kenne mich in diesen ganzen naturwissenschaftlichen Dingen nicht so gut aus, aber ich bin einfach beeindruckt und denke immer so, wow, warum weiß das keiner? Oder warum ist es in der Stadt so wenig sichtbar, dass es diesen Campus gibt? Und das ist eben auch mit eins meiner Ziele, diesen Campus auch in der Stadt bekannter zu machen und ein bisschen nahbarer auch zu machen und zu zeigen, was für tolle Menschen es da gibt mit grandiosen Ideen, von der die Stadt auch mit Sicherheit profitieren könnte, noch mehr profitieren könnte, als sie schon tut.
Und was ist so dieses Einzigartige, diese Kombination aus Wirtschaft und Wissenschaft?
Ich glaube, dass es manchmal sich im ersten Augenblick fremd anfühlt, so dieses Wissenschaft und sehr vielleicht auch manchmal auf die Basis bezogen und wir müssen ganz grundlegende Dinge erforschen, um dann weitere Schritte zu tun. Und ich glaube aber, dass es immer gut ist, wenn man an Lösungen für Probleme arbeitet, verschiedene Blickwinkel einzubeziehen. Und da ist es gut für die Wirtschaft manchmal dabei zu haben und zu sagen, das, woran ihr forscht, ist für uns gar nicht so relevant, aber macht man einen Schritt weiter, da bräuchten wir eure Hilfe. Und andersrum genauso. Die Wissenschaft kann der Wirtschaft mit Sicherheit einiges beibringen oder auch einen anderen Blickwinkel einfach ermöglichen, den sie vielleicht alleine gar nicht so haben. Also ich glaube, da können beide einfach von profitieren. Und die Gesellschaft natürlich sowieso. Und ich glaube auch, dass die Komplexität der Probleme, mit denen wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten irgendwie befasst sein werden, ob das jetzt Klimawandel oder weitere Pandemien oder was auch immer da noch so auf uns zukommen mag. Ich finde, da hat die Corona-Zeit ja doch gezeigt, dass man alleine keine Lösung findet, sondern man immer verschiedene Blickwinkel braucht, um irgendwie weiterzukommen und Lösungen zu finden und gemeinsam einfach auch stärker ist.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du auch Rechtsanwältin bist. Da würde mich total interessieren, wie kommt dir das jetzt auch zugute oder wo kannst du das jetzt auch nutzen oder sagst du, es hat jetzt gerade gar nichts mehr mit mir zu tun?
Also es hat schon noch was mit juristischen Fragestellungen zu tun, oft. Manchmal fast ein bisschen wenig. Ich bin doch eben auch Juristin so durch und durch und finde das ein sehr, sehr spannendes Thema nach wie vor. Also die Fragestellungen, die die Juristen sich stellen, die sind sehr, sehr spannend. Und auch das sind gesellschaftliche Fragen, die immer wieder sich wandeln und immer wieder anpassen. Aber was mir total zugute kommt, ist dieses strukturierte Denken. Also das eben im Jurastudium bekommt man ja Fälle, die man lösen muss nach einem gewissen Schema. Und dieses schematische Denken, das hilft mir oft in dem, sagen wir mal, Chaos möchte ich es nicht nennen, das hört sich so negativ an, aber in der Fülle der Aufgaben, die auf uns zukommen, irgendwie eine Struktur zu bewahren und gut vorzugehen und nicht irgendwie einfach loszulaufen. So. Und bei Jura, das ist ja wirklich so, da denken ja ganz viele immer, dass es sehr trocken ist und irgendwie gerade das Studium auch sehr trocken ist. Und ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Es ist halt das pure Leben. Also weil es eben das Miteinander von uns in unserer Gesellschaft regelt. In jede Richtung, ne? Ob das das Grundgesetz ist oder das Strafrecht oder das Zivilrecht oder es ist einfach die Basis, wie wollen wir zusammen leben? Das sind unsere Regeln, die wir uns gegeben haben.
Und der Sprung dann aber von der Kanzlei?
Ja, ich war Syndikusanwältin in einem Unternehmen, bevor ich am Campus gearbeitet habe.
Genau. Wie war der Sprung dann zum Campus?
Ja, das war schon eine totale Veränderung, aber manchmal denke ich auch so, der Unterschied zu diesem Campus mit seinen unterschiedlichen Zweigen und Einrichtungen ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich zu einem großen Unternehmen. Also letztendlich könnte man auch sagen, es sind einzelne Abteilungen, die sich um einzelne Dinge kümmern. Also von daher, ja, es ist ein anderer Zweck, so das mit Sicherheit. Mhm. Und die Mentalität ist vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine andere, weil es andere Ziele sind. So. Aber von den Organisationsstrukturen oder den Problemen, die es da gibt, die finde ich eigentlich den Unterschied nicht so richtig groß, weil es sind überall Menschen, die zusammenarbeiten und wo man in diesem menschlichen Miteinander gute Wege finden muss.
Menschliches Miteinander, ich habe im Vorhinein auch so ein bisschen gelesen, dass Teamarbeit für dich ganz essentiell wichtig ist. Genau, würdest du ein bisschen beschreiben, wie bei euch Teamarbeit funktioniert, worauf ihr da Wert legt?
Also erstmal meine Mitarbeiter liegen mir total am Herzen. Also es sind alles Menschen, die ich total mag und wo es mir einfach auch wichtig ist, wie es ihnen geht. So, und ich kenne das ja selber auch, wenn man mal irgendwie nachts schlecht geschlafen hat oder man hat sich mit irgendwem gestritten im Privaten oder irgendwas, dann kommt man ja anders zur Arbeit, als wenn man irgendwie gute Laune hat und morgens die Sonne scheint so. Und ich finde, das darf erstmal alles sein, immer. Und da bin ich einfach immer total bereit, Rücksicht auch drauf zu nehmen, ne? Also nicht jeder kann jeden Tag dieselbe Leistung erbringen und es gibt ja auch im privaten Phasen, die einfach schwer sind und wo es nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, und ich finde, das darf erstmal bei der Arbeit überhaupt eine Rolle spielen und da muss man natürlich immer auch gut gucken, ne? Was will man erzählen, was will man nicht, also so meine ich das auch nicht, dass jeder jetzt sein Privatleben da ausplaudern muss, aber ich finde, es darf jeder so sein, wie er gerade an dem Tag kommt, so, das finde ich, ist erstmal so eine Grundvoraussetzung. Und die privaten Dinge dürfen eine Rolle spielen, wenn sie eine Rolle spielen sollen. So, das ist natürlich jedem überlassen. Dann glaube ich, ist Kommunikation super, super wichtig. Also man muss einfach viel miteinander reden, um Missverständnisse auszuräumen und um gemeinsame Nenner zu finden und irgendwie zusammen das zu sehen. So, ich hätte gern eigentlich viel mehr Zeit noch mit meinem Team. Das ist manchmal ob der Fülle der Aufgaben einfach nicht so ganz möglich. Aber ich versuche wirklich jede Woche mit denen zusammenzusitzen, gemeinsam und dann aber auch jeder einzeln, um einfach die Sachen, die aufkommen, zu klären. So, und im Zweifel ist es mal das 5-Minuten-Telefonat kurz zwischendurch, aber einfach Zeit miteinander zu haben, Dinge zu klären und auch grundsätzlich darüber zu sprechen, was sind unsere Werte und wie wollen wir zusammenarbeiten. Und da bin ich nicht als Chefin diejenige, die sagt, so läuft das hier, sondern das ist eine Frage an alle. Wie wollen wir das eigentlich zusammen? Und dafür muss man sich Zeit nehmen und das kostet manchmal auch Kraft und da ist man sich ja auch nicht immer einig. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man drüber redet und guckt, wo finden wir einen gemeinsamen Nenner, wie wir hier zusammenarbeiten.
Mir fällt nur gerade ein, um so den Sprung gerade zum Theater, also zu mir zu machen. Genau, unser neuer Chef Malte Lachmann, der macht das nämlich auch, dass er auch direkt gesagt hat, wir wollen uns einmal im Monat treffen und dann wollen wir darüber sprechen, so was ist gerade bei euch dran, was braucht ihr, wo steht ihr, was wünscht ihr euch auch, und das ist so was Schönes, ne, so wertschätzend und so auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Also
ja, und ich finde halt eben auch, manchmal hat man das ja, dass man irgendwie ihn kritisiert und das muss ja bei der Arbeit auch gehen, weil man will sich ja auch irgendwie entwickeln und verbessern und alles. Und dann reagiert manchmal jemand und man denkt so, hä? Also warum reagiert der jetzt denn so? Oder ist eine ganz, manchmal ist es ja auch eine ganz extreme Reaktion, die man selber manchmal gar nicht versteht, weil sie mit der beruflichen Situation gar nichts zu tun hat. Und ich glaube, wenn man es schafft, das sein zu lassen und dazu, also das, dafür Akzeptanz zu haben und zu sagen, es ist okay, wenn es dir heute nicht gut geht, und es ist okay, wenn du sagst, ich kann heute keine Kritik vertragen. Mhm. So, und ich habe eben auch einfach andere Arbeitsumfelde erlebt und habe irgendwie für mich entschieden, so will ich nicht Chefin sein, sondern ich will wertschätzend und empathisch und verständnisvoll mit den Leuten sein. Mhm. Klar müssen wir auch arbeiten, darum geht es ja aber nicht. Und ich glaube aber, dass das viel besser geht, wenn man sich wohlfühlt.
Mhm. Und ich glaube, gerade wenn man es auch schon anders erlebt hat, ne? Was hat sich denn, also seit 2012 gibt es den Campus?
Genau, ja.
Und seit 2020 leitest du ihn?
Genau, ja, genau.
Und könntest du so ein bisschen beschreiben, was sich verändert hat, seit du da bist? Oder wo du vielleicht auch den Unterschied machst?
Mhm. Also, was man auf jeden Fall dazu sagen muss, ist, dass vorher meine Vorgänger den Job der Geschäftsführung immer nebenbei gemacht haben. Also die waren immer noch, hatten immer noch eine andere Position, und das war immer eher so ein Nebengeschäft. Und die Hochschulen haben sich eben 2020 dazu entschlossen, dass es kein Nebengeschäft mehr sein soll, sondern dass wir eine hauptamtliche Geschäftsführung brauchen. Und deswegen hat das Ganze einfach viel mehr Fokus mittlerweile, ne? Also ich darf mich mit meiner ganzen Zeit und meiner ganzen Energie dieser Aufgabe widmen. Und das war eben vorher anders. Mhm. Und dadurch ist es mir einfach ein Stück weit gelungen, schon mal eine gewisse Sichtbarkeit für diese Campus GmbH zu bekommen und auch unsere Aufgaben den Playern am Campus zu kommunizieren und zu sagen, dafür sind wir da und dabei unterstützen wir euch gerne. Und ich glaube, viele, also auch immer noch viele, wissen das gar nicht, dass sie durch uns eben, zum Beispiel bei Veranstaltungen, wenn jemand eine Veranstaltung machen möchte, kann er uns anrufen und sagen, könnt ihr mich dabei unterstützen? Ich brauche mal eure Hilfe bei der Orga. Und da helfen wir total gerne. So. Oder wenn man eine Anfrage von, weiß ich nicht, von irgendwem anders hat, die sagen, wir würden gerne auf dem Campus mal eine Veranstaltung machen. Können wir das machen? Könnt ihr uns helfen? Dann können wir helfen. Aber das muss halt eben auch sichtbar sein, dass es uns überhaupt gibt. Und ich glaube, diese Sichtbarkeit, die haben wir schon ganz gut erhöht bekommen. Und da arbeiten wir aber weiter dran, weil uns nach wie vor nicht alle am Campus kennen und wissen, wer wir sind.
Und wie genau macht ihr das?
Also eben durch Veranstaltungen, eben, dass wir immer wieder einfach Veranstaltungen machen, groß Werbung dazu machen und sowas wie heute eben, dass es diesen Podcast gibt, damit die Leute das vielleicht hören und sagen, ach, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Dann rufe ich die Frau Pape doch mal an. Dann haben wir gerade einen LinkedIn-Kanal eröffnet für den Hanse Innovation Campus, wo wir gerne alle Veranstaltungen vom Campus und auch darüber hinaus zeigen und Porträts machen und alles Mögliche. Also da sind wir eben auch gerade erst am Anfang, aber auch da versuchen wir ein bisschen mehr Sichtbarkeit für unsere Arbeit zu bekommen.
Genau. Ich würde mal gerne noch das Thema Frauen und Wirtschaft auf den Tisch bringen. Das ist für dich auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Genau, kannst du ein bisschen dazu sagen, was dir daran wichtig ist und wo ihr da vielleicht auch aktiv seid?
Mhm. Also vielleicht einmal, also für mich hat das einen persönlichen und einen beruflichen Aspekt, die Problematik, würde ich jetzt mal nennen. Also ich habe nach meinem zweiten Staatsexamen in einer Anwaltskanzlei in Hamburg angefangen und habe mich mit Unternehmensinsolvenzen beschäftigt. Und das lief anfangs auch ganz gut und die waren sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Und das hat sich aber gewandelt, als ich eben klar gemacht habe, dass ich mit damals noch 2 Kindern und dann irgendwann 3 Kindern nicht 60 Stunden die Woche arbeiten kann. So, ich wollte das auch nie, also hätte ich können. Klar, mein Mann hätte ja auch zu Hause sein können, aber wir haben eben entschieden, dass ich zu Hause bin, jedenfalls teilweise und am Nachmittag. Und da war die Kanzlei nicht mit einverstanden und hat das eben auch auf eine Art und Weise kommuniziert, die mir sehr fremd war und wo es schwierig war, damit umzugehen. So. Und wo ich eben auch einfach die einzige Anwältin war am Anfang. Also später kam dann noch eine dazu, aber sonst waren unter den Anwälten eben nur Männer und es waren ziemliche Ellbogenmentalität und es gab natürlich Frauen in der Kanzlei, aber das waren halt eben die Sekretärinnen so und die Sachbearbeiterinnen. Und ich habe so während des Studiums und auch während der Schulzeit mich nie irgendwie benachteiligt gefühlt als Mädchen oder als Frau. Und es war dann sozusagen mit dem Jobstart so ein bisschen böses Erwachen. So. Und irgendwie, also ich habe selber eben auch eine Tochter und irgendwie möchte ich nicht, dass die das auch wieder erlebt. Und mir passiert es einfach eben im Beruflichen häufig, dass ich, also sowohl in der Anwaltskanzlei als auch später in dem Unternehmen, wo ich war, als auch eben am Campus ab und zu, dass ich eben in Runden sitze, wo ich die einzige oder eben, vielleicht sind noch 2 andere da, aber eben die einzige Frau bin. Und ich irgendwie so denke, also auch da wieder, es ist immer gut, verschiedene Perspektiven zu haben. Und wenn dort eben nur Männer sitzen, gibt es eben nur die, ich sage ja auch nicht, dass alle Männer die gleiche Perspektive haben, aber ich glaube, es ist eben immer gut, andere Perspektiven einzubeziehen. Das hat ja nichts nur was mit Frauen zu tun, sondern grundsätzlich mit Diversität und mit, wir gucken das Problem von verschiedenen Seiten an und finden gemeinsam eine gute Lösung. So, also das ist erstmal so die persönliche Geschichte dahinter. Und ich würde mir einfach, ich finde einfach diese Zahlen, die es da immer wieder gibt, ne? Also unter 15% aller Gründerinnen in Deutschland sind weiblich. Irgendwie gibt es eine Zahl, 7% des weltweiten Venture Capitals geht in weibliche Gründungen. Es gibt mehr Thomasse und Michaels in deutschen DAX-Vorständen als Frauen überhaupt. Und das sind einfach so Zahlen, wo ich immer wieder so, ja, auch so eine gewisse Verzweiflung habe, weil ich so denke, es kann doch nicht sein, dass wir 2021 immer noch nicht so weit sind. Und dass mein Mann mit Sicherheit nie gefragt wird, wo denn seine Kinder sind, wenn der abends um 18 Uhr noch bei einem Termin ist. Und ich aber schon. Und das ist so, da würde ich mir einfach schnellere Veränderungen wünschen. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen ungeduldig, weil ich so denke, es muss jetzt doch alles sofort passieren. Aber da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Drive wünschen, also auch von Männern und irgendwie, dass die auch sagen, ja, es kann nicht sein und wir wollen diese Diversität und wir wollen verschiedene Blickwinkel und wir wollen, dass die Frauen hier mitmischen. So.
Ihr habt da auch dann schon konkrete Projekte auch, ne? Wenn ich
genau.
Dann WeStartup SH.
Genau, genau. Also WeStartup SH wurde gegründet von Kirsten Mickelsen in Flensburg, an der Uni Flensburg ist die tätig und ihre Idee ist, dass wenn wir jungen Frauen zeigen, was geht und wie Wege so sein können, dass auch die sich dadurch inspiriert fühlen und selber vielleicht den Weg in eine Gründung wagen. Und dort gibt es eben die Winspire Startup Talks, wo eben eine Gründerin von ihrem Weg in die Gründung erzählt. Und das ist meistens bei einer Unternehmerin, die schon etwas länger dabei ist und die dann eben auch ein bisschen was von ihrem Werdegang so erzählt. Und da war ich 2018 bei einer Veranstaltung in Flensburg und war so begeistert, weil es nicht war dieses, was ich bisher so kannte, so funktioniert Karriere und dass man das so von oben aufdoktriniert bekommt, sondern es war, das war mein Weg und schau doch mal, was davon ein Teil für deinen Weg sein kann. Also das fand ich einfach irrsinnig schön und so miteinander und nicht irgendwie so, ich erzähle dir mal, wie das läuft. So, ne, was ja auch oft von Älteren so gibt, ne, wo man sagt so, hier, guck mal, so habe ich das gemacht und das ist der einzig richtige Weg, sondern einfach zu sagen, es gibt ganz viele Wege und du wirst deinen schon gehen, aber das war meiner und guck doch mal. So, und diese Winspire Startup Talks, die haben wir eben auch 2019, haben wir 4 Stück davon hier in Lübeck gemacht, in unterschiedlichsten Umgebungen. Das war total spannend, total toll, unter anderem im St. Ann Museum, weil da eben ja auch 2 Frauen in der Leitung sind und wie auch gesagt, es muss nicht ein Unternehmen sein, sondern es kann auch was ganz anderes sein und so waren wir eben da im St. Ann Museum, aber wir waren auch im Unternehmen und dann kam leider 2020, ja, Corona, dann haben wir das versucht, online irgendwie ein bisschen weiterzuführen, aber das ist eben auch so eine ganz klassische Netzwerkveranstaltung, wo es natürlich um den Vortrag geht, aber hinterher eben auch darum, dass die Frauen sich austauschen und was ganz toll ist, bei den Veranstaltungen auch immer wieder Männer sind, die auch sagen, wir wollen hören, wie euer Weg war. Und das, also irrsinnig schöne Veranstaltung. Wir legen jetzt wieder los. Heute Abend ist tatsächlich in Flensburg wieder eine Veranstaltung vor Ort. Und auch in Lübeck wird es nächstes Jahr wieder Veranstaltungen geben.
Ach, schön.
Genau. Und dann haben wir noch ein Mentoring-Programm, wo wir tatsächlich 17 Paare miteinander verbinden konnten mit erfahrenen Unternehmerinnen aus Schleswig-Holstein und darüber hinaus mit Gründerinnen aus Schleswig-Holstein, die einfach jetzt in Tandems ein Jahr lang zusammenarbeiten. Wir begleiten das mit Workshops und Treffen. Und da waren auch schon so schöne Abende, wo ich einfach so berührt war von dieser gemeinsamen sind wir stärker Mentalität. Mhm. Also ganz, ganz toll.
Mhm.
Genau.
Schön. Ich habe gerade noch gedacht an das, das hat jetzt nicht konkret mit Frauen und Wirtschaft zu tun, aber euer Projekt, euer Fotoprojekt.
Ja.
Das war jetzt so ziemlich zu Beginn, ne, das ihr gemacht habt mit Anja Döring, die
genau.
Fotografiert hat.
Ja, genau.
Wie, ihr habt über 100 Menschen auf dem Campus porträtiert.
Genau. Also das auch ein absolutes Herzensprojekt, an dem ich, also das, über das ich sehr glücklich bin, dass wir das auf dem Campus machen konnten. Anja Döring und ich arbeiten seit Jahren auf unterschiedlichsten Ebenen zusammen und sie rief mich an und sagte, Mann, Anna, ich war heute auf dem Campus, der ist ja so leer, das ist ja wie in so einem amerikanischen Western, wo so ein Strohdings über die Straße rollt. Wir müssen ein Fotoprojekt machen. Ihr seid doch trotzdem da, ihr arbeitet doch trotzdem alle so. Und das war so diese ursprüngliche Idee. Und dieses Inside-Out-Project, das ist ein internationales Projekt von einem amerikanischen, ich glaube, Fotografen, der gesagt hat, wir zeigen durch Bilder, die von innen nach außen zeigen, senden wir Botschaften. Und da hat eben Anja gesagt, ja, wollen wir nicht die Botschaft damit senden, wir sind trotzdem da und wir sehen uns. Mhm. So, das war ja dann der Titel des Projektes, wir sehen uns. Und da haben wir dann im Sommer 2020 über 150 Leute porträtiert von den beiden Lübecker Hochschulen am Campus. Aber Anja hat auch Akteure der Musikhochschule fotografiert. Und das Projekt war auch noch an der MUG zu sehen und am Katharineum. Mhm. Genau. Und ich fand es irrsinnig schön. Also die Fotoshootings haben so einen Spaß gemacht. Die Leute hatten alle richtig gute Laune und haben sich gefreut, dabei zu sein. Und die Fotos sind einfach so schön. Also wer sie noch nicht gesehen hat, ist herzlich eingeladen, auf den Campus zu kommen. Sie hängen noch am Audimax. Und auch da sieht man, wie gut es ist, dass wir so viele verschiedene Menschen am Campus haben, die alle ihren Teil zum Gelingen beitragen. Also da ist eben auch der Koch aus der Mensa und die Studierenden und die Professoren natürlich genauso und die Verwaltungsmitarbeiter und dass alle einen Teil zu diesem Stück Campus beitragen. Mhm. Mhm. Und deswegen finde ich dieses Projekt so irrsinnig schön.
Total schön und verbindend, ja. Ich würde noch gerne fragen, wie gelingt es dir, Familie und Beruf miteinander zu verbinden?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Das ist mit Sicherheit nicht leicht. Und manchmal hat man auch wirklich Tage, wo man denkt, wie soll das alles gehen? Ja. Und ich habe ja auch drei Kinder, ja, also drei ist auch echt eine Hausnummer manchmal, die alle ihre unterschiedlichen Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen so haben. Unter Corona war das natürlich jetzt noch mal ins Tausendfache potenziert, weil man einfach irgendwie neben der Videokonferenz noch schnell die Kunsthausaufgaben mitbegleiten musste oder die Mathe-Probleme lösen oder eben auch einfach der Sportverein-Ersatz oder der Freundin-Ersatz sein musste. Mhm. Also da war das natürlich jetzt noch mal ganz anders. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man das schafft, zu zweit irgendwie sich so als, ja, Team hört sich so fachlich an, aber irgendwie schon das als Eltern als gemeinsame Aufgabe zu sehen, das zu sortieren, wer sich wann, wie, wo um die Kinder kümmert, dann kriegt man das irgendwie hin. Also wir haben einen elektronischen Kalender, wo jedes Kind eine Farbe hat und unsere beruflichen Termine. Und manchmal telefonieren wir vormittags kurz und sagen kurz, ey, du Schatz, kannst du mal an dem und dem Tag, da muss ich nachmittags und irgendwie so. Also es ist schon echt manchmal eine Aufgabe. Und ich würde mir ein bisschen mehr Anerkennung dafür wünschen. Also mir fällt es manchmal schwer, dass man irgendwie nirgendwo genügt, ne? Also in der Kita ist man immer die blöde Mutter, die das Kind als letztes abholt. Mhm. Und in der Schule ist man die blöde Mutter, die keinen selbstgebackten Kuchen mit zum Schulfest bringt. Und bei der Arbeit ist man aber irgendwie auch die blöde, weil man nur bis 15 Uhr da ist. Mhm. Und das finde ich manchmal so, fühle ich mich manchmal innerlich zerrissen, weil man natürlich überall irgendwie sein will. Mhm. Und überall seine Aufgabe gut erledigen möchte. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Anerkennung für wünschen, so gesellschaftlich, ne? Dass man irgendwie so als Mutter das irgendwie oder als Eltern das irgendwie kaum richtig machen kann. Ne? Also wenn man zu Hause bleibt als Mutter, ist man irgendwie die Glucke oder die Helikoptermutter. Mhm. Wenn man zu früh wieder arbeiten geht, ist man die Rabenmutter. Also irgendwie ist das Gefühl, da gibt es so keinen richtigen Weg. So, und dass es einfach manchmal anstrengend ist und dass man manchmal einfach auch selber nicht mehr kann oder irgendwie abends nicht weiß, wie das alles gehen soll, so, da, das ist schon, und da hilft natürlich, also da hilft es natürlich, dass ich im Moment nur mir gegenüber Rechtfertigungsdruck habe, also ich unterschreibe eben meine Urlaubsanträge selber oder wenn ich einen Tag frei brauche, dann genehmige ich mir den, ja. Aber da würde es natürlich auch einfach helfen, wenn man Arbeitgeber hat, die Verständnis haben, also weil Ich kenne keine Mutter, die sagt, oh cool, mein Kind hat Fieber, ich muss morgen nicht zur Arbeit. Sondern ich kenne nur Mütter und Väter, die dann da sitzen abends und denken, oh Mist, wie soll das denn morgen gehen? Und ich habe doch um 11 ein Meeting und um 1 und wie soll ich die jetzt alle absagen? Und mit einem fiebernden Kind auf dem Schoß eine Videokonferenz zu machen, ist auch nicht die Lösung. Mhm. So, ne? Also da ist eben Homeoffice hat auch nichts mit Kinderbetreuung zu tun. Sondern Homeoffice geht dann, wenn man seine Ruhe hat und in Ruhe arbeiten kann, nur das eben zu Hause tut, aber eben nicht. Ich habe hier drei Kinder, die irgendwie auch Bedürfnisse haben, die gestillt werden müssen und die auch berechtigt gestillt werden müssen. So, ne? Also von daher, es ist ein Riesenspagat, immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und
sehr viel Organisation.
Sehr viel Organisation, also so ein bisschen auch Management, ne? Fähigkeiten. Mhm. Und wir haben einen super guten Babysitter. Mhm. Und weil wir eben auch keine Großeltern vor Ort haben. Mhm. Und wir versuchen es jeden Tag irgendwie hinzubekommen und versuchen es zu planen. Aber meistens fällt dann die letzten 3 Stunden aus oder der eine ist krank oder der dritte muss zum Geburtstag und der vierte muss zum Sport und irgendwie so. Also es ist immer wieder ein Neusortieren und irgendwie Nerven bewahren und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und zu gucken, es wird schon irgendwie so. Mhm. Also hätte gern manchmal mehr Zeit dafür, aber es ist halt dann manchmal einfach so. Und eben auch diese Geschichte, dass es halt immer um die Mütter geht. Also deswegen sage ich auch immer ganz bewusst Eltern. Also es geht nicht um die Mütter, es geht um die Eltern. Ja. So. Und dass ein Papa genauso gut bei einem kranken Kind sitzen kann wie die Mama. Und dass der Papa genauso gut einen Kuchen fürs Schulfest backen kann und dass das nicht in der Verantwortung der Mütter liegt, dass es den Kindern gut geht, sondern das ist eine Aufgabe der Eltern. Mhm. Und die Eltern müssen sich gemeinsam überlegen, wie finden wir eine gute Lösung, dass beide vielleicht beruflich das machen können, wozu sie Lust haben und wir trotzdem für die Kinder gemeinsam da sind. Mhm. Also und da bin ich sehr dankbar, dass mein Mann und ich da irgendwie auf Augenhöhe das zusammen organisiert bekommen. Ja. So.
Und da bist du auf jeden Fall sicher ein großes Vorbild an deinem Campus und auch für die anderen Frauen, die da mit dir arbeiten und alle anderen und die Männer, so klar. Oder hast du sicher auch ein ganz anderes Verständnis dann auch, wenn eine Frau eben kommt und sagt, so und so ist es gerade, ne?
Genau. Ja. Aber mein ehemaliger Chef, der hat eben selber auch Kinder und ich weiß noch einmal, rief die Kita an und ich hatte mit ihm einen Termin und die Kita rief an und sagte, ja, dein Sohn hat gerade gespuckt. Ja. Und dann hat mein damaliger Chef halt gesagt, ja, was sollst du denn machen? Du kannst dich jetzt stressen und irgendwie so, aber du musst da jetzt hinfahren und das ist okay. Das ist dein Kind und du musst dich jetzt darum kümmern. Und wenn es mehr von solchen Chefs gäbe, glaube ich, würde das vielen Frauen und Männern, die Kinder haben, auch den Druck nehmen und sagen, es ist jetzt so, die haben halt Priorität. Ich kann ein spuckendes Kind nicht in der Kita lassen. Ich muss den jetzt abholen. Ja. So, und oder dass eben in der Videokonferenz ein Kind auch mal auf den Schoß sitzt, dass das nicht was Schlimmes ist, sondern dass das zum Leben dazugehört. So, und dass es wichtig ist, zur Einschulung zu gehen und dass es wichtig ist, zum Kita-Fest zu gehen und dass das einfach Priorität hat und dass das auch im Arbeitsalltag nichts Verwerfliches oder Schwaches oder nicht irgendwie Arbeitswilliges ist, sondern dass das eben auch da sein darf und dass man, wenn dann das vorbei ist, wieder ganz viel Energie und Zeit hat. Mhm. Aber wenn man eben nicht so viel Energie darauf verschwenden muss, sich zu rechtfertigen, warum man jetzt zum Kita-Fest geht und nicht irgendwie nachmittags um 5 noch in einem Meeting sitzt, dann kann man vielleicht auch entspannter arbeiten und kann auch ganz anders in so einem Unternehmen unterwegs sein, als wenn man sich da immer unter Druck gesetzt fühlt und so sich fühlt, als würde man sich rechtfertigen müssen.
Ja, und irgendwo muss man ja anfangen, so, ne? Auch wenn es noch viel zu wenig davon gibt, aber
ja. Ja. Also ich versuche das meinen Mitarbeiterinnen zu vermitteln, dass das alles okay ist und dass das zwar manchmal blöd ist und manchmal nicht passt und alles, aber was sollen sie machen?
Ja, und das klingt so banal, aber ich meine auch, das ist das Leben, so man kann es eben nicht planen. So, ne?
So.
Das, ja.
Es macht ja keiner aus Bösartigkeit irgendwie, dass das Kind krank ist, so, sondern Kinder sind halt mal krank.
Ja, so ist es, ja.
Und gerade ganz, wenn die ganz klein sind, ne? Wenn die jetzt in der Kita loslegen, dann nehmen die natürlich jeden Infekt mit, der ihnen der da durch die Gegend fliegt. Mhm. Aber das ist halt so.
Ja. Ja. Und um mal noch den Sprung zu Lübeck und Leben in Lübeck zu machen, du lebst hier mit deinen Kindern und deinem Mann. Erinnerst du dich an deine erste Begegnung mit Lübeck?
Also bevor ich in Lübeck gewohnt habe, waren wir ab und zu mal mit meiner Großmutter in Travemünde. Mhm. So, das ist irgendwie so mein, also aus Kindheitstagen. Mhm. Und dann hat mein Mann eben hier in Lübeck angefangen zu arbeiten. Und dann habe noch in Berlin gewohnt und gearbeitet und bin dann am Wochenende hergefahren. Und ich weiß noch, dass ich in der Altstadt stand und es war so ein riesengroßer blauer Himmel und man sah so diesen roten Backstein und es schwebte dann so eine kreischende Möwe über den Himmel. Und dann dachte ich nur so, wow, hier wohnen wir jetzt. Ja. Das, ja, ich glaube, das war so eines der ersten eindrücklichen Erlebnisse, wo ich so dachte, so, oh, ist das hier schön.
Und wie ist Leben mit Kindern in Lübeck? Kann man die da gut unterhalten?
Also was ich total super in Lübeck für Kinder finde, ist, dass die eben, wenn man halbwegs zentral wohnt, vieles mit dem Rad alleine machen können. Also die können alleine zur Schule fahren, die können alleine zum Sport und zur Musik fahren. Und ich muss außer vielleicht am Mühlenteller nicht so richtig Angst haben, dass die denen hier irgendwie große Sachen passieren. Und die können so sich frei bewegen. Und so bin ich selber eben auch aufgewachsen. Und das war für mich eben auch ein Grund, aus Berlin wegzugehen, weil so meine Idee war, wenn die da in irgendeinem Kiez aufwachsen und irgendwie ständig U-Bahn fahren müssen und die Spielplätze irgendwie klein und dreckig sind, das war nicht so meine Idee von Aufwachsen so. Und hier haben die halt einfach so viel Freiheit und so viel, was sie alleine tun können, ob das jetzt ist, in der Wackenitz schwimmen zu gehen oder in die Stadt alleine zu fahren oder so. Und das finde ich einfach, diese Freiheit, die ich denen geben kann, irgendwie grandios. Mhm. Und dann gibt es natürlich einfach trotzdem alles, ne? Also es ist jetzt nicht so wie im Dorf, wo man dann immer mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, sondern es gibt ein Kino und es gibt ein Theater und es gibt irgendwie eine Bibliothek und Sportvereine und so. Und deswegen glaube ich, dass die hier echt ziemlich nett aufwachsen und sich hier ziemlich wohlfühlen und verbunden zu dieser Region auch sind irgendwo. Mhm.
Und was sind Orte für dich, die du besonders schätzt? Oder vielleicht auch so Orte, an denen du gerne auch zur Ruhe kommst oder abspannen kannst oder Freizeit erlebst?
Also ich bin Läuferin und laufe natürlich viel am Wasser. Das finde ich auch super, super schön. Also da gibt es ja auch zahlreiche Strecken, die man da irgendwie nutzen kann, ob das jetzt Wackenitz oder Kanal oder Trave oder irgendwas ist. Also das ist für mich ein riesen, also Lebensglück eigentlich, dass man das hier so machen kann, dass immer das Wasser da ist und natürlich das Meer. Also das Meer ist für mich sowas unvorstellbar Schönes in jeder Jahreszeit, also eigentlich im Sommer fast am wenigsten, weil es dann auch immer so voll ist, eher so dieses Herbst und wenn es dann richtig stürmt und so, das ist für mich einfach so, so schön.
Und kulturtechnisch, du hast vorhin kurz angesprochen, Museen, gibt es da Orte, die du besonders, St. Ann-Museum hattest du noch genannt oder die du gerne magst?
Da fehlt mir leider echt bisschen die Zeit. Also da würde ich eigentlich gerne viel, viel mehr noch machen. Also ich finde die Kirchen in Lübeck was ganz, ganz Besonderes. Jede auf ihre Art und Weise so. Also gibt mit Sicherheit auch Favoriten, die ich irgendwie so am schönsten finde. Aber dieses Gefühl, also da reinzulaufen und diese Größe zu sehen und diese Stimmung zu spüren. Also eins sind halt die Glocken in St. Marien, die da auf dem Boden liegen. Also ich finde, da läuft man vorbei oder steht man davor und einem stockt der Atem eigentlich, weil das sowas Beeindruckendes ist. Ich finde auch die Architektur dieser alten Häuser auf der Altstadtinsel, das ist irgendwie was, das genieße ich einfach immer wieder, da durchzulaufen und die Gänge zu entdecken und immer wieder auch was Neues zu entdecken. Das finde ich Wahnsinn, also dass man da immer wieder so langläuft und denkt so, wow, das habe ich irgendwie noch nie wahrgenommen und da immer wieder Neues entdecken kann. Also St. Ann finde ich super schön, aber da fehlt mir wirklich im Moment ein bisschen die Zeit, da so länger zu sein, obwohl ich es eigentlich gerne würde. Also dieser Hof in St. Ann zum Beispiel, das ist also was sehr, sehr Spannendes, aber auch das Grasshaus, auch das Buddenbrookhaus, Willy Brandt, also alle Museen eigentlich haben was ganz Besonderes, würde ich gerne mal machen.
Ja. Ich habe gerade überlegt, also das eine war, dass ich auch, als du von den Kirchen gesprochen hast, einmal, ich habe einen neulichen Erntedankgottesdienst im Dom erlebt. Und dann aber auch einen Gottesdienst in der St. Matthäi-Kirche in St. Lorenz. Was für ein Unterschied, das finde ich auch so schön. Man kann hier so vielfältig auch Gottesdienste erleben. So, ne? Also das ist natürlich total liturgisch, dann im Dom und dann aber auch kleiner. Und in dieser St. Matthäi-Kirche, das fand ich auch total spannend, da mal zu gucken. Und dann habe ich gerade gedacht, wenn du mal richtig viel Zeit hättest und dir so einen Tag in Lübeck gestalten könntest mit deiner Familie, wie würde der aussehen, so wenn Zeit keine Rolle spielen würde?
Also meistens ist es das Meer. Also das ist wirklich bei uns allen irgendwie so der Favorit. Aber letztens haben wir einfach auch so einen Altstadtspaziergang mal gemacht. Also und das war natürlich in Corona auch, wo man irgendwie nirgends so richtig hin konnte. Da haben wir das tatsächlich öfter mal gemacht, dass wir gesagt haben, ach komm, wir fahren jetzt einfach mal in die Stadt und laufen durch die Gegend. Und ich finde, dieses durch die Altstadt laufen, und da gibt's ja irgendwie, ob das jetzt das Domviertel ist, da am Wasser, ne, wo die Leute alle draußen sitzen und irgendwie ihre Bänke vor die Häuser stellen, oder ob das jetzt ums Hanse-Museum rum ist. Da waren wir letztens auch mal in diesem Flohmarkt, in diesen Schuppen, das war auch super nett, oder ob da, also ich glaube, jedes Viertel in der Altstadt hat so seins, und da einfach durch die Gegend zu schlendern, also ich bräuchte da jetzt gar kein konkretes Ziel, wo ich sage, ich gehe jetzt heute ins Museum oder ich gehe jetzt heute dahin, sondern einfach dieses durch die Gegend laufen und sich inspirieren lassen und gucken, wo es schön ist und wo man bleibt und dann weiterläuft. So. Also das wäre für mich so ein Tag.
Ja, und hast du kulinarisch einen Tipp?
Kulinarisch? Oh,
also vielleicht, wo es das beste Eis gibt oder so, kann ja auch sein, oder?
Da gibt es in unserer Familie verschiedene Meinungen zu dem besten Eis. Also mein Favorit mein Favorit ist tatsächlich Venezia in der Königsecke Höchst. Das ist mein Lieblingseisladen, aber das Soulmate ist natürlich genauso gut. Und ja, in der Höchststraße gibt es auch noch so einen Laden, da fehlt mir gerade der Name.
Ja, es ist Lucella.
Ja, genau, genau. Also da gehen meine Kinder sehr gerne hin. Und was anderes Essen angeht, gibt es natürlich da Angelo, der ist nicht in der Altstadt, aber das ist mein absoluter Favorit. Da haben wir auch öfter schon Essen bestellt für Feiern oder so, also den mag ich total gerne. Ich esse aber auch total gerne asiatisch, also Buddha Bowl mag Oni? Ich total gerne. Ja, Oni auch, also aber Buddha Bowl
ja, ist super. Ja.
Ist toll, ja, also so.
Kann ich auch unterschreiben.
Von daher, das wären jetzt so die beiden. Also wo wir gerade aber noch im Café waren, war Fräulein Brömse, wo man ja auch so schön draußen sitzen kann und diesen schönen antiken Geschirr und der Kuchen zum irgendwie dahinschmelzen. Ja. So schöner Kaffee mit Verzierung, also kann man ja auch total genießen. Auch Niederegger immer wieder, irgendwie so ein Klassiker. Aber dass da alle in diesen schönen Kostümen rumlaufen und so, das hat ja irgendwie auch so eine Stimmung. Ja. Also ich gebe schon, es gibt ganz, ganz viel, wo man hingehen kann. Auch um abends wegzugehen, immer mal wieder. So nette, nette kleine Läden, die gar nicht so riesengroß sind, sondern einfach nett.
Absolut.
Ja.
So gegen Ende hin, könntest du Lübeck in 3 Worten beschreiben? Oder aber wenn, kannst du auch, könntest du Lübeck ein Kompliment machen?
In 3 Worten. Oh Mann, das ist gar nicht so leicht. Ein Kompliment.
Oder vielleicht die ersten 3 Worte, die dir einfallen.
Mhm. Also Wasser ist auf jeden Fall. Altstadt und ich muss gerade überlegen, wie die Menschen hier so sind.
Und ja.
Man sagt ja immer, die Norddeutschen seien so verschlossen. Das kann ich auch überhaupt nicht bestätigen. Mhm. Also ich habe hier ganz schnell viele Freunde gefunden und fühle mich hier sehr wohl. Also Wasser und Altstadt sind auf jeden Fall 2 Begriffe, die ich so machen könnte. Und das Kompliment ist einfach, dass es hier so schön ist zu leben. Mhm. Also ich habe das so häufig, dass ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre von irgendwo und denke, wow, ist das hier schön. Mhm. Also ob das am Meer ist, ob das in der Altstadt ist, ob das an der Wakenitz ist, ob das irgendwo ist. Also ich finde irgendwie, die Menschen haben hier auch so einen Anspruch, Dinge schön zu machen. Ja. Ne? Also so die Häuser in der Altstadt, ne, da hängen überall schöne Blumen davor oder es steht eine schöne Bank davor oder so. Und das ist sowas, so ein Wir-Gefühl für diese Stadt auch, ne? Mhm. Dieses, wir wollen hier einen schönen Ort zum Leben haben. So, und ich finde, dadurch ist irgendwie die Lebensqualität, weil es einfach alles so schön ist,
so ist es, ja,
ganz, ganz hoch. Mhm. Also für mich jedenfalls ist das so mein Platz irgendwie.
Mhm. Schön. Ja, ich finde es auch schon auch so schön, wenn man so diese ganzen kleinen Goldschmiede und so sieht, ne?
Sowas, ja. So. Ja.
Was wünschst du dir für dich und deine Zukunft und deine Familie in Lübeck?
Eigentlich gar nicht so viel. Also kann gern so bleiben, wie es ist. Wir fühlen uns hier super wohl. Wir bleiben hier. Also ich kann mir gerade nicht vorstellen, irgendwo anders hinzuziehen. ich würde mir eigentlich wünschen, dass Lübeck noch ein bisschen mehr bekannt dafür ist, was es eigentlich hat. Mhm. Also ich finde, das ist sowohl am Campus, mhm, als auch was die Stadt angeht. Also es wird halt eben immer verbunden mit Marzipan und Holstentor, mhm, und den Manns. Und das ist es ja auch. Also und das, ich liebe Marzipan. Und es ist auch schön, dass man immer was hat, was man irgendwohin mitbringen kann. So. Deswegen, bei uns gibt es immer Marzipan. Aber es gibt ja noch viel mehr. Ja. So, und ich finde, Lübeck wird manchmal so ein bisschen unterschätzt. Und das wäre vielleicht ein Wunsch, dass man, mhm, Lübeck nicht, also dass Lübeck einfach anders so nach außen wahrgenommen wird, als so als kleine Stadt irgendwo an der Ostsee, sondern als was, wo ganz viel auch passiert und wo ganz viel im Wandel ist und wo ganz viele nette Menschen wohnen und wo es einfach wunderschöne Orte gibt.
Mhm. Schön. Zu allerletzt gibt's noch eine Frage für dich, und zwar von deinem Vorgänger. Wir haben so ein Format, dass man am Ende der Folge immer eine Frage formuliert für den nächsten Gast oder die nächste Gästin. Man weiß nicht, wer das ist, aber Herr Dräger hat die Frage gestellt, würdest du ein Haus in Lübeck bauen?
Ja. Das kann ich erstmal so beantworten, ja. Die Frage ist wahrscheinlich noch, was für ein Haus
vielleicht,
wo es stehen soll. Ja, oder, ja.
Oder warum würdest du eins bauen?
Warum würde man eins bauen? Weil es einfach ein schöner Platz ist, mhm, um ein Ort zu haben, wo man sein kann. Mhm. Also so, ne? Deswegen, ein Haus verbinde ich immer eher so mit Wohnen und, mhm, mit Sein und irgendwie so und einen Platz haben. Von daher, das ist einfach ein schöner, mhm, Ort hier, um hier zu leben, mhm, und zu sein.
Und wo würde es stehen?
Also da hätte ich 20 Orte, wo ich mir das vorstellen könnte. Natürlich auch wieder am Meer,
ja,
direkt an der Wakenitz, mhm, aber genauso auf der Altstadtinsel. Mhm. Also ich finde, also das ist sehr schwer zu entscheiden, mhm, wo man das jetzt genau hinbauen würde. Aber da gibt es irgendwie 1000 Orte, wo man das hinbauen könnte. Und auch da, ich würde es auch so bauen, wie Lübeck ist, ne? Also so mit Backstein, mhm, und irgendwie viel Licht und viel irgendwie Wasser kann eine Rolle spielen und so. Also, dass es irgendwie zu Lübeck passt.
Mhm. Ich habe gerade noch gedacht, du hattest im Vorhinein mal gesprochen von deinen Kindern, wie sie im Garten sitzen, ja, und die Beeren essen.
Ja. Ja, wir haben unser Haus von einer, damals war sie 82 Jahre alten Dame gekauft, die dort eben auch 6 Kinder großgezogen hat. Und die hat ganz viel Johannisbeersträucher, mhm, gehabt im Garten. Und ich habe so ein Bild von meinen Kindern, wie sie eben alle im Garten sitzen und Johannisbeeren essen und ihnen so dieser Saft von diesen Johannisbeeren so runter, das Kinn so runterläuft. Und ich so dachte, wow, das ist doch das pure Glück, also wenn die so aufwachsen dürfen und irgendwie so viel Frieden haben hier und Johannisbeersaft ihnen das Kinn runterlaufen, mhm, darf, so, das ist einfach, ja, wunderschön. Das ist
ein richtig süßes Bild.
Ja. Dann darfst du auch noch eine Frage formulieren für die nächsten Gast oder die nächste Gästin. Was würdest du gerne mitgeben? Oder was würde dich interessieren?
Also vielleicht zu diesem Thema, warum Lübeck manchmal so unterschätzt ist. Ne? Mhm. Also so, was glauben Sie, was es braucht, um das Bild, was es von Lübeck gibt, ein bisschen vielfältiger zu machen und es über Altstadt und so hinaus irgendwie zu zeigen? Mhm. Also was braucht es dafür und was könnten Sie dafür tun? Mhm. Auch gut. Vielleicht.
Gut, jetzt gehen wir weiter.
Sehr schön.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge Geschichten mit Zukunft. Vielen herzlichen Dank, liebe Annalena, für das schöne Gespräch und alles, alles Gute.
Dankeschön.
Das war Geschichten mit Zukunft, ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.